Klassikausstellung hier in Berlin sich gerade um einen dezidierten politischen Standpunkt, um die Frage, was bedeutet denn heute das Klassische für uns noch, herummogelt, heißt der verdeckte und hinter Disziplinen wie Archäologie und Geschichte versteckte Einsatz in der aktuellen Diskussion um die Ausgrabungen von Troja, immerhin die Grenzen des Abendlands oder emphatischer gesagt eine Definition von Europas kultureller Identität. Hier wird die Diskussion um die aktuellen Ausgrabungen von Troja zu dem, was ein Scanner, was ein elektronischer Scanner beim Einlesen eines Textes über die Troja-Debatte falsch entziffert hat. Da war nämlich die Rede von Troja, das von den Archäologen aufgedeckt wird. Der Scanner hat aber gelesen Trauma. Und in der Tat möchte ich darauf zu sprechen kommen, welches Trauma bei der Debatte um die Ausgrabung von Troja angerührt wird. Zum einen der Widerstreit von Archäologie und Geschichte. Das ist auch ein Streit von Fakultäten, um hier mal auf Immanuel Kants schöne Schrift anzuspielen. Denn es geht wirklich um zwei verschiedene universitäre Disziplinen, die hier im Kampf, im Widerstreit liegen. Die deutsche Altertumswissenschaft hat eine Tradition in überzogenem Skeptizismus. Ist das ihre Schwäche oder ihre Stärke? Ich versuche demgegenüber die antiquarische Archäologie als Widerstand stark zu machen, nicht als einen positivistischen alten Hut, sondern gerade das stark zu machen gegen eine Geschichtsauffassung, die tendenziell immer im Dienste von Ideologien steht. Wer hier im Streit liegt, sind also die Archäologen und die Historiker oder präziser gesagt die prähistorischen Archäologen, denn Manfred Kaufmann, der Ausgräber von Troja, gehört dem Fach der vorgeschichtlichen, der prähistorischen Archäologie an. Und diese Archäologen haben bekanntlich keine Schriftstellquellen zur Verfügung. Sie arbeiten also mit verschiedensten Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie müssen ohne Schrift den Boden zum Sprechen bringen, wie es gerne mal formuliert wird. Aber sprechen Steine, sprechen Scherben, erzählen sie diese Scherben und Rußschichten auf dem Hügel von Troja, erzählen sie das, was andernfalls unter der Ilias Homers bekannt ist. In welchem Verhältnis stehen diese stummen Daten? Und die Daten, die die Archäologen zutage fördern, sind stumm. Wie stehen die zu dem Phantasma der meisten Geisteswissenschaften, die nicht sprechenden Daten zum Sprechen bringen zu wollen? Archäologen, darauf komme ich gerne immer wieder und wieder zurück, haben es ja mit nicht sprechenden Objekten zu tun. Dagegen steht unser Phantasma, die Vergangenheit ständig zum Sprechen bringen zu wollen. Und in diesem Feld ist es, behaupte ich, eine Stärke der Archäologie, unserem phantasmatischen Hang, die Daten immer gleich als Dialogpartner sehen zu wollen, zu widerstehen. Im Untertitel des Forschungsprojekts, in dessen Rahmen ja diese Ringvorlesung steht, Archive der Vergangenheit, Wissenstransfers zwischen Archäologie, Philosophie und Künsten, spielen sich nämlich in diesem Transfer nicht nur nette Datenaustausche ab, sondern Unterbrechungen und Störungen rauschen auf allen akademischen und medialen Kanälen. Vor kurzem im Februar fand ja die große Tübinger Konferenz statt, die die Kontrahenten der Ausgrabungen um Troja zusammenbringen sollten, vor allem eben Manfred Korfmann von der prähistorischen Archäologie einerseits und Frank Kolb, den Althistoriker, andererseits. Da fielen dann Worte wie: die alte Geschichte steht mit dem Rücken zur Wand, die Archäologie dagegen, so sagte der Archäologe Hans-Peter Irpmann, sei im Besitz der Wahrheit. Alles, was in Texten stehe, sei interessengeleitet, die Daten der Archäologen eine objektive Gegebenheit. Dagegen steht die Einsicht, auch Archäologie ist natürlich Interpretation, triviales Wissen jeder und jedes, der Archäologie studiert. Damit müssen wir leben, kommentiert Kaufmann. Daten und Deuten, liegen hier ganz eng beieinander. Und an der Stelle insistiert Medienarchäologie genau auf die dazwischenliegende Kluft. Und zwar der Sprung von Datum zu Information. Also wenn Archäologen Objekte zutage fördern, wenn wir es in unseren elektronischen Kommunikationen auch mit Daten oder Signalen zu tun haben, was ist eigentlich der Sprung, der aus Daten Information macht, der Daten wie Information behandelt? Auf diesen Sprung möchte ich insistieren. Das ist kein nahtloser Übergang, sondern eine harte Kluft, die Daten und Informationen voneinander trennt. Zentraler Aspekt des aktuellen Streits um Troja ist die Frage, wer die trojanischen Funde, also diese Daten, im Namen von Geschichte prozessieren oder interpretieren darf. Wer darf die Geschichte zum antiken Troja produzieren? Die Althistoriker oder die Prähistoriker? Es ist ja nicht Aufgabe der Archäologen, längst beschriebene Geschichten mit ihren Funden zu bestätigen. Aufgabe der Archäologen ist es ja vielmehr, unwahrscheinliche Dinge zutage zu fördern, denn nur die unerwarteten Daten produzieren im Sinne aller Theorien Informationen. Archäologen argumentieren gerade nicht innerhalb der Maßstäbe der Geschichtswissenschaften, sodass die prähistorische Archäologie auf ganz andere Methoden zurückgreifen muss. Was wirklich war, ist uns nicht zugänglich, sagt der Prähistoriker Peter Jablonka, einer der Mitausgräber von Troja. Also Ausgangspunkt der grabenden Archäologen ist, dass sie diese Wirklichkeit a priori nicht rekonstruieren können. Im Unterschied zu den historischen Modellen, die davon ausgehen, sie unterstellen die Wirklichkeit einer Vergangenheit, von der sie sagen, wir können uns ihr annähern. So liegen also zwei Disziplinen miteinander im Streit. Und dass ich eine dieser beiden Disziplinen stark mache, hören Sie jetzt schon. An der Eberhard-Karls-Universität von Tübingen, wo diese große Troja-Konferenz auch stattfand und wo beide Kontrahenten angesiedelt sind, ist das Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Fakultät für Kulturwissenschaften verortet, während der althistorische Kontrahent Kolb an der Philosophischen Fakultät für Geschichte und Philosophie angesiedelt ist. Hier handelt es sich also tatsächlich um einen Streit der Fakultäten. Und das Troja-Dilemma berührt auch ein Dilemma der sogenannten Kulturwissenschaften. Sie können sich nämlich als geradezu kleptomanische Wissenschaften nur weit, aber nie hinreichend in die jeweils fachdisziplinären Materialien einarbeiten, was ihnen dann von anderer Seite auch vorgeworfen wird. Archäologie ist eher naturwissenschaftlich orientiert als Science, wie man im Englischen sagt. Altphilologie natürlich naturgegebenermaßen eher literarisch-geisteswissenschaftlich. Das Medium Hörsaal während der Tübinger Konferenz privilegierte bereits das gesprochene Wort, den Diskurs, also das Reich der Philologie und der Textwissenschaften. Alternativ dazu wäre zu fragen, wie sähe denn ein Gespräch über Troja in situ, am Ausgrabungsort, konfrontiert mit nicht sprechenden Objekten aus? Wozu übrigens Kaufmann immer wieder einlädt. Kaufmann betonte es in seinem Abschlussstatement am 16. Februar in Tübingen auf der Konferenz, das wissenschaftliche Arbeitsfeld der Prähistoriker kann nicht mit dem Vokabular der Historiker fixiert werden. Wir arbeiten ohnehin ständig an den Dingen, sagt er. Close Reading als Sachkunde, nicht als Philologie. Das macht aber wiederum diese prähistorische Archäologie oder den Aspekt der Daten, der Informationskultur so interessant. Was für einen Unterschied macht es, wenn wir behaupten, wir arbeiten hart an den Daten und nicht auf der Ebene der Interpretation dieser Daten? Kritisiert wurden in Tübingen die sogenannten Kaufmannianer, weil sie aus einer gewissen Fundlehre, denn so viel hat man auch nach 5 Jahren Grabungskampagne in Troja dann doch nicht gefunden, dass sie also aus einer Fundlehre, dass sie die kompensieren durch Hypothesen. Der Vorwurf von Frank Kolb an seinen Kollegen Kaufmann lautet, dass er Gebäude anstelle von Troja rekonstruiert, für deren Existenz es eigentlich gar keinen Anhaltspunkt gibt. und von einem problematischen Urge to fill the gap, also von einem zwanghaften Trieb, Lücken immer wieder durch Imagination, durch Vorstellung, durch Hypothesen füllen zu müssen, schreiben auch Althistoriker, die sich mit der frühen sogenannten dunklen griechischen Epoche beschäftigen. Nach dem Zusammenbruch der mykenischen Palastkultur und vor dieser Reemergenz Griechenlands, kulminierend dann in der klassischen Zeit, dazwischen herrschen die sogenannten Dark Ages, wo wir keine Schriftfunde oder fast keine haben. Und wie geht man eigentlich mit solchen Lücken im Schriftbestand um? Füllt man sie mit Hypothesen auf oder stellt man die Lücke als Lücke öffentlich aus? Insofern sind natürlich die prähistorischen Archäologen näher an dieser Ästhetik, mit Schweigen und mit Lücken umzugehen, im Unterschied zu den klassischen Archäologen. Also ich mache jetzt auch noch eine Differenz zwischen klassischer und prähistorischer Archäologie. Archäologen lernen nämlich mit Diskontinuitäten zu rechnen, mit Brüchen, mit Verwerfungen. Der Begriff der Stratigraphie, die verschiedenen Fundschichten, und von Troja haben wir eine Reihe sich überlagernder Schichten, das trainiert ein Denken, das von Diskontinuitäten, von Abbrüchen, von Umbrüchen ausgeht und nicht von der Idee, dass sich von einem mythischen Anfang bis in die Gegenwart Kontinuitäten hindurchziehen. Das wäre das historische Modell. Das ist auch das kulturhistorische Modell, mit dem wir, wenn es um Europas Identität im historischen Sinne geht, immer wieder konfrontiert werden. Mit dem Versuch, in der Antike etwas beginnen zu lassen und am liebsten schon mit den homerischen Gesängen, am liebsten schon mit Troja, was sich auf irgendeine verborgene Kultur- und ideengeschichtliche Weise bis in unsere Gegenwart hindurchzieht. Das ist das historische Modell, dem gegenüber rechnen die Archäologen mit Brüchen, mit Diskontinuitäten. Im Begleitband zur Troja-Ausstellung, die ist ja dann letzten Jahr in Stuttgart, dann in Braunschweig und schließlich in Bonn dieses Jahr noch gab, wird darüber diskutiert, ob die Archäologen denn Homers Ilias vor Augen hatten, als sie auf diesem Hügel ausgegraben waren. Immerhin, und da lässt sich Kaufmann auch gar nicht in die Ecke treiben, er sagt, für mich als Prähistoriker ist dieser Hügel, auch wenn er ein namenloser Hügel ist, mit reinen prähistorischen Siedlungsbefunden, interessant genug. Dagegen steht aber die alte Geschichte, die Altphilologie, für die diese paar Scherben nur interessant sind, weil damit der Name Troja und damit ein großes Imaginäres der europäischen Kulturgeschichte, die homerisch-literarische Tradition, verbunden ist. Da befinden wir uns nun in einem Raum, der zwischen archäologisch konkreten Funden, dem Fund und der poetischen Erfindung oszilliert. Alle, die in Troja graben, alle, die über Troja reden, auch mich trifft das hier und Sie, die es hören, wir sind immer in einem Raum verbracht, der oszilliert zwischen den tatsächlich vorliegenden Daten und der Invention, der Erfindung oder gar der Fiktion. Fiktionen sind natürlich eine der treibenden Energien. Jemand wie Heinrich Schliemann hätte seinen Spaten nie auf den Hügel von Bunabashi gesetzt, wenn ihn nicht diese Imagination angetrieben hätte. Der Dramaturg und Theatermann, Regisseur Heiner Goebbels in Frankfurt am Main, hat diese Situation in eine akustische Dimension übersetzt, in Form seines Hörstücks Schliemanns Radio von 1992. Hier handelt es sich um ein archäomusikalisches Sampling. Denn die Scherben Trojas führt der Komponist zu einem offenen Szenario zusammen. Er kombiniert Schliemanns Tagebucheintragungen, die er sprechen lässt, und Homers Ilias. Rockmusik und Gregorianik, Einzelstimmen und Chöre, Opern-Torsi und griechische Folklore. Die Bruchstücke zu einer großen Tradition, die Schliemann bannte, fügen sich zu einem tonarchäologischen Ausstellungsgebäude zusammen. Und obwohl die Akustik in diesem für Seelen gedachten Raum eigentlich nicht gedacht ist, versuchen wir mal ganz kurz ein Stück einzuspielen. Leider ist es mir und meinem Kollegen nicht gelungen, einen transportablen CD-Player zu besorgen. Wir versuchen das jetzt aus dem Computer zu spielen. Vielleicht hören Sie am Anfang die Stimme Schliemanns aus seinem Tagebuch, was dann in ein akustisches Rauschen überwiegt.
Demgegenüber steht in der Gegenwart
ein ganz anderes archäologisches Programm, das heißt Data Mining. Und dieser digitale Raum, diese Form der digitalen Archäologie wird archäologisch sehr konkret, auch im Falle Trojas. Denn mit geometrischen Prospektionen, also durch Abtastung dieses trojanischen Territoriums um den Grabungshügel herum, vermögen die digitalisierten Sonden Daten zu sehen, die kein archäologisches menschliches Auge erblickt. Diese Verfahren sind der prähistorischen Archäologie inzwischen sehr vertraut, die eben nicht auf die symbolischen Schriftquellen setzt. Und das tut das Team von Kaufmann. Versucht sich weitgehend von Homers Ilias freizumachen und tatsächlich diese Datencluster, wie die Archäologen es dann auch nennen, als Clusteranalyse, also als Datenmengenansammlung, die elektronisch zutage gefördert werden, zu lesen. Das ist ein Verfahren, das zunächst einmal ungerichtet ist, wie die Archäologen und die digitalen Archäologen auch betonen. Also es wird nicht gezielt nach etwas gesucht, sondern man nimmt diese Datenkonglomerationen schlicht zur Erkenntnis und lässt Computerprogramme darüber laufen, die versuchen, aus diesen Ansammlungen von Daten, die da unter diesem Boden liegen, sinnvolle Strukturen, Vorschläge für sinnvolle Strukturen zu machen. Dieses Data Mining sucht also nicht gezielt, sondern versucht, Strukturen zu finden und sich damit in einen mathematischen Raum zu begeben. Das ist natürlich eine Form von Archäologie, die sich himmelweit unterscheidet von allen Formen der klassischen humanistischen Archäologie. Eine mathematisierte digitale Archäologie im Unterschied zur schriftorientierten klassischen Archäologie. Fiktionen stellen bekanntlich, wenn man sie wörtlich nimmt, das Wort Figuren her. Das tut natürlich auch solch ein Data-Mining-Programm. Und hier kommt eine Differenz zwischen der kalten, wie ich sie nennen würde, archäologischen Feldarbeit und der heißen historischen Imagination zum Zug. Zwei Kräfte, zwei Temperaturen, mit denen natürlich jeder Archäologe, jeder, der ausgräbt, aushalten muss. Die auch jeder Historiker aushalten muss, wenn er im Archiv sitzt. Auf der einen Seite die Kälte, die Dürftigkeit, die Informationsarmut der Daten, damit konfrontiert zu sein. Und auf der anderen Seite mit einer sozusagen vorweg schon aufgeladenen historischen Vorstellungskraft an diese Daten heranzugehen, die sofort versuchen, diese Daten zu usurpieren. Da liegen also zwei epistemologische Weisen, überhaupt Wissenschaft zu treiben, miteinander im Konflikt und treffen sich auf dem archäologischen Feld. Nun ist es Praxis der Historiker, aus fragmentarischen Befunden plausible Geschichten zu schreiben. Und genau hier unterscheidet sich das archäologische Feld von den Archivfiktionen der Historiker. Es gibt ja immer noch hinreichend ernstzunehmende Wissenschaftler, die meinen, dass die Stadt Troja, wie sie Homer in der Ilias beschreibt, nicht mehr als eine poetische Schöpfung sei. Und dass immer noch nicht nachgewiesen ist, dass dieser Ort, an dem Schliemann ausgegraben hat und an dem das Kaufmann-Team mit Hilfe und Unterstützung von Daimler Chrysler wieder ausgräbt, überhaupt Troja ist. Viele gingen seit Schliemann davon aus, dass Homers Handlungskulisse historisch ist und dass die Ilias auch als Geschichtsbuch gelesen werden könne. Eine ähnliche Debatte haben wir in der Diskussion um die biblische Archäologie, ob die Bibelinformationen und die archäologischen Daten aus Palästina aufeinander abdeckbar sind. Nach insgesamt 21 Grabungssommern, die in Troja verbracht worden sind, kommt man an der 4000-jährigen Troja-Geschichte einerseits und Homer andererseits nicht vorbei, kann sie aber auch nicht miteinander vollständig abgleichen. Der Althistoriker Joachim Lattatsch in Basel weist in seinem schönen Buch über Troja und Homer immer wieder darauf hin, dass möglicherweise die Ilias selbst, Homers Ilias, bevor die Schrift überhaupt erfunden war, bereits einen eigenen Gedächtnismechanismus erfunden hatte, nämlich die Form des griechischen Hexameters. Die wenigsten von uns sind wahrscheinlich noch auf dem Gymnasium damit in Berührung gekommen, aber die Form des Hexameters selbst ist quasi ein Gerüst, auf der auch über eine lange schriftlose Zeit hinweg Information für singende Dichter abgelegt werden kann und memoriert werden kann. Also die unendlich vielen Zeilen, aus denen die Ilias besteht. Wie können einzelne griechische Sänger das überhaupt memoriert haben? Das hat der Philologe mit Hilfe von linguistischen Kollegen sehr gut rekonstruiert, dass die Form des Hexameters erstens ein Transportmedium für Gedächtnis ist und zweitens der Hexameter schon in der mykenischen Zeit, also zur Zeit des Untergangs von Troja, bekannt und praktiziert wurde, sodass tatsächlich möglicherweise die Ilias ein direkter Transport ist aus der mykenischen Zeit, das Wissen um Troja in die frühklassische Zeit hinein. Das wäre quasi die Theorie, die nochmal unter dem Begriff der Meme, also der kleinsten gedächtnistragenden Einheiten, virulent machen würde, dass tatsächlich Homers Ilias ein Wissen in sich trägt, das aus der Zeit Trojas selbst stammt. Immer wieder bleibt aber die Kluft, die archäologischen Daten mit diesen Textzeilen von Homer in Einklang bringen zu können oder überhaupt zu sollen. Haben wir es da mit einem historischen Wissen zu tun oder nur mit Restsplittern eines Wissens? Restsplitter sind ja das Los der Historiker und der Archäologen gleichermaßen. Wir haben es fast immer nur mit Restsplittern zu tun, übertragen auf andere Wissenschaften gilt das im Grunde auch. Auch die Naturwissenschaften, auch die Quantenphysik hat es immer wieder im Grunde nur mit Restsplittern von plausibler Information zu tun. Und nun ist die Frage, und das ist die Frage unserer Wissenschaftskultur, wie gehen wir mit Restsplittern um? Rechnen wir sie hoch? Füllen wir sie auf zu kohärenten Modellen oder stellen wir sie als Restsplitter aus? Nun gab es 1995 ja einen damals auch durch alle Tageszeitungen gehenden Fund, der war eine Sensation. Das Ausgrabungsteam von Kaufmann findet hier folgendes Objekt. Sie sehen es da in den vor Aufregung noch fast zitternden Händen eines Archäologen. Ein Siegelring, auf dem nicht nur ein ikonenhaftes, graviertes, zeichenhaftes Bild eingedrückt ist, sondern in lubischer Hieroglyphenschrift geschriebene Schriftspuren, die zu entziffern waren, weil wir die lubisch-hethitische Schrift entziffern können. Und da verewigt sich ein Schreiber, der sich selbst Schreiber nennt. Das Wort Schreiber taucht da auf, am Rand dieser Inschrift. Er verewigt sich in diesem Siegelring. Der einzige Schriftfund aus Troja, das ist der bisher einzige Schriftpunkt aus diesem prähistorischen Troja, der nennt ausgerechnet den Schreiber selbst. Jetzt werden plötzlich die trojanischen Trümmermassen durch Schrift zum Sprechen oder zum Lesen gebracht. Damit ist ja die Differenz zwischen Historie und Archäologie berührt. Eben dem Raum der schriftlosen Daten und dem Raum der Schriftquellen. Plötzlich ist mit diesem Fund, mit diesem Siegelring eine Schnittstelle zwischen Prähistorie und alter Geschichte, zwischen Archäologie einerseits und Altphilologie andererseits geschaffen. Und zwar als materielles Objekt, an dem wir jetzt nicht mehr vorbeigehen können. In dem Moment, wo der Schrift und Worte und Namen haben, wird plötzlich eine anonyme Vergangenheit als Geschichte adressierbar. Unser historischer Diskurs beruht ja darauf, dass wir Vergangenheit beim Namen nennen können. In dem Moment also, wo Namen vorliegen, auftauchen, in dem Moment schnappt die Gewalt und die Kraft des historischen Diskurses zu, mit der Behauptung, hier können wir jetzt doch endlich Geschichte, Troja als Geschichte fassen und nicht nur als Archäologie, als historischen Beweis. Oswald Spengler war ja noch skeptisch gewesen, als er die Zeit des trojanischen Untergangs von Troja beschrieben hat. In seinem Werk Die Frühzeit der Weltgeschichte schreibt er: Nur Topfscherben, Geräte und Waffen, keine Einzelnamen und Einzeltaten. Das alles ist keine Geschichte oder beweist nur, dass es hier einmal Geschichte gegeben hat. Und Ernst Dünger in seinem Buch über den Schmerz von 1934 beschreibt Archäologie als die Wissenschaft, die in den Schichten der Erde Reiche aufspürt, von denen selbst die Namen verloren gegangen sind. Das ist also das Reich der Archäologie, dagegen der Raum der Historie, und dieser Siegelring bringt plötzlich einen Funken zum Springen zwischen diesen beiden krass nebeneinander und sich ausschließenden Bereichen. Nun erinnern wir uns ja durch unsere rudimentären Kenntnisse griechischer Mythologie daran, dass die Prinzessin aus Phönizien, aus dem Libanon, namens Europa, die ja die Namensgeberin dann unseres Kontinents geworden ist, weil sie nach Kreta entführt wurde, einen Bruder hatte, der griechischen Sage nach die Schrift von Phönizien nach Griechenland gebracht hat. Kadmos, der mythische Gründer von Theben. Und tatsächlich, die Europafrage ist damit medial originär und buchstäblich mythografisch gekoppelt an die Rolle der Schrift, wie sie sich in diesem Objekt hier fokussiert. Die alte Geschichte klänge ja wie ein Märchen, wären da nicht die vielen Siegel das Realste jener Zeiten, bevor die Münze überhaupt erfunden war, die übrig geblieben ist, um uns davon zu überzeugen, dass die alten Völker wirklich existiert haben. Wird durch den Fund des logischen Siegelrings die Definition des Vorgeschichtlichen verschoben, tritt damit Troja in den Raum des Geschichtlichen ein, der klassischerweise ja erst mit dem Einsetzen von Schrift definiert wird, und anders medienarchäologisch gefragt, wieso gilt eigentlich nicht schon das Auftauchen von Bildern als Eintritt in die Epoche? Die Sehnsucht nach dem verlorenen Wissen der Historiker wird ja manifest in Tausenden von Klagen darüber, wie wenig Daten aus der Vergangenheit uns überliefert ist. Das gehört ja zum Gesang der meisten Historiker und Archäologen. Die Unvollständigkeit und Dürftigkeit der auf uns gekommenen historischen Kunde von alten Zeiten, wie es Niebuhr etwa 1828 formulierte. Aus einem archäologischen Sample, also einem Bruchstück, eines partiellen Grabungsbefunds, eine Gesamtheit nicht gleich metaphorisch hochzurechnen, gehört ja zu den Methoden der Grabungsarchäologie. Der Tübinger Althistoriker Frank Kolb will daher aufgrund der wenigen Daten, die vorliegen, nicht, wie Korfmann behauptet, von einer trojanischen Unterstadt reden. Das würde ja behaupten, dass Troja nicht nur eine Befestigung, eine Burg, eine Zitadelle, ein strategischer Punkt war, sondern eine mittelgroße Stadt. Er will stattdessen sagen, man sollte lieber von einer Untersiedlung mit Anbau Freiflächen reden, weil in der Tat durch Daten sind eigentlich eher Freiflächen, nämlich die Abwesenheit von Funden, als die Anwesenheit von Häusern belegt. Darauf konzentriert sich ja der Streit um die Troja-Ausgrabung. Anstoß fand dieser Streit ganz konkret, um noch einen Schritt weiter zu gehen, in jenem Holzmodell. Ich habe damals leider noch nicht daran gedacht, dass ich hier reden würde, und habe leider kein Foto von diesem Holzmodell gemacht, aber wir können es uns vorstellen. In der Ausstellung, in der Troja-Ausstellung befand sich ein großes Holzmodell, wo wir eben neben der Burg von Troja eben auch eine gut ausgebaute, durch Häuser belegte Unterstadt sehen. Nun ist die Frage, bekommt das Publikum, das in diese Ausstellung gegangen ist, eine Idee von den trojanischen Restbefunden, die die Archäologen zutage fördern, erst dann, wenn man diesem Publikum ein komplettes, ausgereiftes Modell an die Hand gibt. Also wenn man die Daten zu Geschichten modelliert. Medien der archäologischen Repräsentation stehen hier im Konflikt. Da ist das Medium der Ausstellung, das ein Modell liefert. Da ist der Katalog, der den Anspruch hat, wissenschaftlich differenziert darauf hinzuweisen, wie wenig Daten sind wirklich da und wo beginnt die Hypothese. Und dann haben wir als drittes die Virtual Reality. Die dritte Station der Ausstellung Troja, nämlich die in Bonn eröffnete Version der Ausstellung Troja, Traum und Wirklichkeit, ganz analog zur Gropius-Ausstellung formuliert. Die hatte nämlich im Unterschied zu den Vorgängerversionen in Stuttgart und Braunschweig, außer diesem Holzmodell, wo man diese Unterstadt scheinbar manifest sieht, einen Extraraum, nämlich eine Computer Simulation von Troja. Wo übrigens dann diese Unterstadt noch ganz locker gebaut ist. Man sieht, wie die Designer dieser Computerstadt Troja bereits auf die Debatte Rücksicht genommen haben. Und die Troja-Archäologie gestand nun auch dem Publikum ein, dass es sich bei solchen Bildern nicht um eine Rekonstruktion handelt, sondern bestenfalls um eine Vorstellung. Die also zunächst im Holzmodell noch festgebaute, in Holzklötzen hingesetzte Behauptung, dass Troja eine große Unterstadt hatte und damit eine voll ausgereifte Stadt war, ein wichtiges Zentrum in diesem Kulturkreis, wurde zurückgenommen und man kann, das ist jetzt der Punkt, auf den es mir medienarchäologisch ankommt, man kann in der virtuellen Präsentation von Troja per Mausklick umschalten von dem Angebot einer Rekonstruktion auf die dahinterliegenden wirklichen Mauerreste, sodass also selbst dem unvorgebildetesten Betrachter sofort klar wird, was für eine Kluft herrscht zwischen dem archäologisch kargen Befund und dem Angebot einer Rekonstruktion, die dann im Unterschied zu dem Holzmodell nicht als Behauptung der einstigen historischen Wirklichkeit gelesen und entziffert werden kann. Datenkargheit, also der Mangel, die Wenigkeit von Daten, die Rarität von Daten, das, worunter Archäologen oft leiden, ist, behaupte ich, gerade die Bedingung für ihre Tugend. Gotthold Ephraim Lessing hat in seiner 1766er Schrift über Laokoon, über die Grenzen der Malerei und der Poesie, ausdrücklich geschrieben, dass Leerstellen, freie Flächen, die Bedingung dafür ist, dass unsere Fantasie überhaupt stattfinden kann. Wenn wir in einem Bild nicht unbestimmte Flächen hätten, würden wir gar nicht aktiv auf das Bild schauen, weil wir dann nicht durch unsere Imagination etwas ergänzen würden. Historische Imagination im Speziellen steht für das Modell der Fülle und der Füllung. Archäologie dagegen steht für die Einsicht in fehlende Daten, für die Verwaltung des Mangels, wie meine Kollegin Annette Pitsch es einmal formuliert hat. Anders gesagt, sehen wir bei einer Scherbe nicht gleich die ganze Tasse. Hier kommen wir natürlich auf die archäologische Geste schlechthin, wenn, wer war das damals in der Was-bin-ich-Sendung, wie hieß der Showmaster noch gleich? Robert Lemke. Wenn er, ich weiß nicht, ob da jeden Archäologe eine typisch archäologische Geste hätte man zeigen sollen, das wäre sicher so in der Art gewesen, wo also aus zerstreuten Scherben Lücken gefüllt werden durch die passende, endlich gefundene Scherbe, die nun diese Lücke füllt. Das halte ich für eine der archäologischen Urgesten schlechthin. Aber im Unterschied zur historischen Imagination reicht den Archäologen im Notfall auch schon die eine Scherbe. Die Öffentlichkeit, die geschichtsinteressierte Öffentlichkeit, und die ja geworben werden muss, auch in der Archäologie durch solche Ausstellungen wie die Troja-Ausstellung, die verlangt natürlich das Bild der ganzen Tasse. Mit ihrer Askese hat die Archäologie als strenge Wissenschaft eine über ihr Fach hinausreichende paradigmatische Wert, weil in der sogenannten Informationsgesellschaft wir lernen müssen oder wieder lernen müssen, den kritischen Blick auf die tatsächlichen Datengrundlagen dessen, was uns als mediale Bilder ständig vor Augen flimmert auf dem Bildschirm. Noch schärfer formuliert, diese wissenschaftliche Askese, dieses bewusste Anerkennen der Kargheit von Daten, diese Askese wird am Beispiel von Trojas sogar zum kritischen Widerstand. Troja ist ja zum einen durch die Assoziation mit Homers Ilias bereits derart ikonisiert, also verbildlicht, dass die Daten jenseits dieses homerischen Geschichtsbilds kaum noch eine Chance haben, ein Eigenleben zu führen. Sie werden sofort eingeordnet. Sobald die Archäologen in Troja etwas finden, wird versucht, sitzt eine ganze Phalanx da, die sofort versucht, das irgendwie zu koppeln an Homers Ilias. Dagegen steht eine poststrukturale Wissensästhetik, die in signifikanten Mengen, in Zeichenmengen, nicht gleich die Spur von etwas ehemalig Ganzem entziffert, sondern das Fragment originär als Fragment anerkennt. So wie es Walter Benjamin in seinem Essay Der Übersetzer einmal angedeutet hat. Nicht nur, dass jede Übersetzung von einem Text in einer Sprache in eine andere Sprache quasi eine Vase zerbricht in einzelne Fragmente, so schreibt Benjamin das, sondern, und jetzt kommentiert Paul de Manders hinzugehend, möglicherweise gab es gar keine ursprünglich ganze Vase. Also unsere Idee, dass Schärfen immer die Spur von etwas ursprünglich Ganzem ist, mag ein hypothetisches Modell sein, aber es ist vielleicht viel plausibler, es nicht so zu behandeln, sondern die Daten erstmal für das, was sie positiv sind, zu sehen. Also als ursprüngliche Fragmente. Also dieses Phantasma der ursprünglichen, kohärenten Wirklichkeit nicht immer als Modell zugrunde zu legen. Das würde auch bedeuten, dass diesem Datenhaufen, den Troja darstellt, mit all seinen Steinen und all seinen digital gewonnenen Daten, das würde bedeuten, diese Menge nicht auf einen Namen hinzulesen, auf den Namen Troja hin, der dem Ganzen dann eine Kohärenz verleihen würde. Ohne den Namen Troja fällt diese ganze Datenmenge, fallen diese ganzen Gesteins- und Mauerreste von Troja auseinander. Und aus dem Grunde hütet sich Kaufmann ja auch immer wieder, seine Ausgrabung mit dem Namen Troja auf Gedeih und Verderb mit diesem Signifikat zu verbinden. Und wir entdecken den Spalt zwischen dem Realen, der Materialität dessen, was da ist, und den Lücken zwischen dem, was da ist, also das, was nicht da ist. Das wäre das Reich des Realen und dem Reich des Symbolischen. Da beginnt dann das, was wir darüber schreiben, oder gemalte Rekonstruktionen, die ganze Überlieferung, die Modelle. Es geht also noch einmal um die beiden Alternativen. Sehen wir den archäologischen Befund als quasi mathematisch gestreutes Modell oder sehen wir es im Rahmen einer historischen Rekonstruktion? Also, es ist die schon mal beschriebene archäologische, wissensarchäologische Tugend, Lücken im Datenbefund auszuhalten. Und überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dass das, was da ist, als gesichert gilt. Das erfordert das, was im englischen Begriff Pattern Recognition heißt, Mustererkennung, also eine extrem formalisierte Weise auf Daten, archäologische Befunde zu schauen. Also Muster zu erkennen, nicht gleich versuchen, Geschichten hindurch zu lesen. Das erfordert natürlich einen mutigen Blick auf die Lücken zwischen den Daten. Und es erfordert einen Widerstand, nicht gleich der Versuchung zu widerstehen, diese Daten in eine Erzählung zu verwandeln oder an Geschichten zu koppeln. Und da lag eben der Unterschied zwischen dem Holzmodell von Troja samt Unterstadt, was auf den ersten Blick eine komplette Stadt zeigte, und der VR-Installation von Troja, die hinter diesem Angebot immer gleich die wenigen dürren, skelettartigen Mauerstrukturen oder da, wo gar keine Mauern sind, offen ausstellt. Kann man mit einem Argument ex silentio, also mit dem Schweigen selbst argumentieren? Das wäre das. Also die Kunst wäre, bestände darin, und die archäologische Kunst und Stärke bestände darin, das Schweigen, die Lücken nicht als Mangel von etwas anzusehen, sondern mit diesen Lücken, die selbst als Argument positiv einbringen, zu lernen. Wenn etwas nicht da ist, heißt es ja nicht, dass es nicht vorhanden war. Aber wir können nur bis zu einer gewissen Grenze diese Frage, das ist ein Entscheidbarkeitsproblem im Umgang mit den Daten selbst. Im Troja-Streit geht es auch darum, war Troja ein Knotenpunkt eines vorderasiatisch-ägäischen belebten Handels? War also Troja wirklich eine Handelsmetropole? Dann müsste man ja Spuren dieser Handelstätigkeit finden, Objekte von anderen Kulturen, die in Troja auftauchen. Man hat wenig davon gefunden. Heißt das nun, dass dieser Handel nicht stattgefunden hat, oder heißt das nur, wir haben aus verschiedenen Gründen keine Überlieferung, keine Spur dieses Handels? In der Tübinger Diskussion hat ein Archäologe darauf hingewiesen, dass auch Scherben sich bisweilen noch in Luft auflösen. Dagegen würde natürlich die Version stehen, nichts geht verloren. Also jeder, der sich mal bemüht hat, die angeblich zerstörten Archive durch die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg zu rekonstruieren oder gar verschleppten und verloren gegangenen Kunstwerken nachzuforschen, die meisten werden ja gefunden, also in Moskau oder an solchen anderen Orten. Also es stellt sich eigentlich heraus, dass viel weniger verloren ist wirklich, als was wir verloren glauben. Da stehen auch wieder zwei Energien miteinander im Kampf. Nun wird die ganze Diskussion politisch und nicht nur epistemologisch wissenschaftlich interessant, in dem Moment, wo der eingangs erwähnte Einsatz von Europa mit ins Spiel kommt. Althistoriker haben schon seit langem festgestellt, dass es eine gewisse Privilegierung und Hegemonie der griechisch-römischen Welt zur Identitätsfundierung Europas gibt, im Unterschied zu den orientalisch-vorderasiatischen Einflüssen. Und immer noch besteht eine Abwehrhaltung, die vielleicht aufgebrochen ist, aber grundsätzlich immer noch festzustellen ist, auch zwischen der klassischen Archäologie gegen etwa die Altanatolistik. Wo findet die, in welchen Seminaren findet die wirklich statt? Ich würde nicht behaupten, die Archäologen sind nicht offener für die klassischen, aber wenn man guckt, wo es wirklich betrieben wird, kann man im deutschsprachigen Raum wenige Beispiele dafür finden. Die Fundlage in Troja, das, was Kaufmann, der Prähistoriker, ausgräbt, das untergräbt, dekonstruiert, durchsetzt das klassische, textbasierte, Homer-gestützte Bild von Troja als etwas, was irgendwie doch dem abendländischen mediterranen Kulturerbe angehört. Sondern ganz im Gegenteil, was Kaufmann zutage fördert, sind Einsprengsel ganz anderer Lebenswelten. Er fördert nämlich Funde zutage, und jetzt zitiere ich Kaufmann aus einem Text, den er im Internet auch nachlesbar veröffentlicht hat. Die Geschichte Trojas ist nicht mehr der Beginn der Geschichte Europas. Sie ist jetzt untrennbar mit der des alten Orients verbunden. Damit erhält die trojanische Geschichte nicht nur für das Selbstverständnis Europas, sondern auch für das der Türkei eine völlig andere Bedeutung. Solange Troja vor allem als Gründungsmythos der griechischen und der römischen Geschichte tradiert wurde, wir denken nur an die Aeneis etwa von Vergil, bedeutete im Orient in Bezug auf Troja immer auch eine Hinwendung zum Westen. Das muss nicht mehr so sein. Nach den jüngsten Forschungsergebnissen wird die Rolle Griechenlands entscheidend reduziert, in eine orientalische Identität integriert. Und hier wird dann die ganze trojanische Ausgrabung auch politisch brisant, weil mit Argusaugen wachen die türkischen Politiker darauf, ob Troja als Argument zu den Beitrittsverhandlungen in die EG mit eingebracht werden kann oder nicht. Nicht in der Frage um die Agrargesetze, sondern eher in der Frage sozusagen der Hintergrund kulturhistorischen Fundierung. Deswegen steht Kaufmann für die sogenannte anatolische Perspektive. Er guckt einfach nicht mehr vom Westen aus auf Troja, so sind wir erzogen worden, sondern von Anatolien aus. Hier kommt also plötzlich die Grenze Europas ins Spiel. Also mit der Grenze zwischen Archäologie und Historie, die ich zuerst beschrieben habe, wird jetzt auch noch eine politische Grenze oder Front eröffnet. Immerhin haben Denker wie Alfred Weber schon Mitte des letzten Jahrhunderts versucht, diesen ganzen Komplex als eurasischen Komplex zu denken. Die Troja-Debatte hat also auch eine politische Aufladung. Will Kaufmann Und dahin, das ist sozusagen eine versteckte, selten deutlich geäußerte Kritik der Gegner Kaufmanns an diesem ganzen Projekt. Will Kaufmann Troja vom kollektiven Gedächtnis Europas entkoppeln? Denn seine ganze Betonung des Altorientalischen weist in diese Richtung. Weist in die Richtung auch einer Türkei, die sich gerne auch als Nachfolger des hethitischen Staates versteht. Kaufmann geht sogar so weit zu sagen, dass sich die stärksten Wurzeln der europäischen Kultur umgekehrt in Anatolien befinden. Doch genauso wenig wie Arminius Hermann der Cherusker der erste Deutsche war, so wenig hat der Hügel von Hisarlik, so heißt der geografische Ort der Ausgrabung, mit der heutigen Türkei zu tun. In der Ausstellung hat Griechenland kein einziges Objekt zur Verfügung gestellt. Griechenland hat sich diesem Modell der Troja-Ausstellung komplett verweigert. Umgekehrt hat der türkische Kulturminister bei seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung betont, wie sehr Troja bis ins europäische Mittelalter hinein reicht, sodass selbst in Schädels Weltchronik in der frühen Neuzeit neben der Tradition der Franken auch die Turkos stehen. Das sind die Nachkommen Trojas. Das ist natürlich ein Argument, was die heutige türkische Politik gierig aufgreift. Ist also Kaufmann ein politischer Mythenzerstörer? Es beginnt ja schon mit dem Namen. Ich selbst muss mich ständig entscheiden. Das Politikum beginnt mit der Benennung. Soll ich gut homerisch Troja sagen? Oder den Namen wählen, der viel seltener bei Homer vorkommt, nämlich Ilion. Das ist insofern eine politische Entscheidung, weil am Begriff Ilion das hethitische Vinusa zu hängen scheint. Also der durch hethitische Texte bezeugte Name Vinusa. Wir wissen, dass das W, dieses frühe griechische, die Gamma noch eine Erinnerung an diesen Namen hat. Das würde bedeuten, wir hätten historische Dokumente, hethitische, die diesen Ort belegen. Vinusa ist Ilion. Das gehört aber dann zum hethitischen Kulturkreis. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn wir es Troja nennen, dann gehört es zu dem uns vertrauten griechisch-römisch-abendländischen Traditionskreis. Und die Altanatolistik insistiert, dass die Archäologen eigentlich in Vinusa graben, nicht in Troja. Also hier berühren wir etwas, was eine Art, hier ist Archäologie eine politarchäologische Anamnese der lange verschütteten anatolischen Eingebundenheit, die unser europäisches kollektives Gedächtnis verdrängt hat. Also etwas in der Art, was Hegel ja schon einmal mit dem nächtlichen Schacht der Erinnerung bezeichnet hat. Und die Bonner Ausstellung, also die dritte und letzte und inzwischen ja auch geschlossene Variante der Troja-Ausstellung, hat einen ganz geschickten Schachzug unternommen. Sie hat nämlich die Troja-Ausstellung kombiniert mit einer Ausstellung über die Hethiter und der Besucher und die Besucherin musste beim Eintritt in die Ausstellung zuerst durch die Hethiter-Ausstellung hindurch, um dann durch ein schmales Tor in die Troja-Ausstellung hineinzukommen. Also suggeriert wird, wir müssen Troja, die Archäologie Trojas lesen vor dem hethitisch-anatolischen Hintergrund und eben nicht mehr primär vor dem Hintergrund der europäisch-klassisch-homerischen Kulturgeschichte. Und wenn ich mich recht erinnere, sagt Homers Elias selbst ja immerhin, dass Europäer einmal mit Troja im Krieg lagen. Sella Gerr, das ist unser Krieg, den wir hier konfrontieren. Lothar Spree, der Dokumentarfilmer, der ja hier in der Ringvorlesung später einmal einen Vortrag halten wird, hat einmal selbst den Verdacht geäußert, dass sich in der scheinbar archäologisch-althistorischen Debatte um Troja im Kern die Diskussion um die Eurozentristik verbirgt, die Diskussion um die europäische Leitkultur und eine Art Zivilisationskampfdiskussion sich verbirgt. An der Stelle kommen wir noch einmal zurück auf die Tugend der Archäologen. Halten die Archäologen es aus, diesen ideologischen Imaginären, was sofort sich an die wenigen Daten heftet, zu widerstehen? Sind besonders die Prähistoriker frei von diesem historischen Imaginären, wie es Korfmann gerne versucht, im Unterschied zu den Althistorikern und Altphilologen zu behaupten? Sobald wir uns vorher vorstellen, sind wir immer in diesem Double Bind, in diesem doppelten Raum verstrickt, den archäologischen Kartenbau einerseits und dem topologischen, phantasmatischen Ort der mythischen Schau Trojas im kollektiven, imaginären Europas. Nun ist ja dieses Phantasma, diese Imagination als Verblendung, wie schon vorher erwähnt, andererseits auch die Antriebsenergie für archäologische Einsicht. Also imaginative Verblendung als Antrieb für archäologische Einsicht. Freud, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, aber nur am Rande, hat ja darüber geschrieben, in seiner schönen Interpretation des Archäologenromans von Wilhelm Jensen, Gradiva, dass die Antike im Grunde eine Metapher für verschüttete oder verdrängte Kindheit ist. Das gilt bei Figuren wie Heinrich Schliemann ganz konkret, der später auch seinen eigenen biografischen Mythos kreiert hat, dass er schon als Kind bei der Weihnachtserzählung aus den Bilderbüchern für Kinder gedacht hat, eine so große Stadt muss doch wirklich existiert haben. Und seine Phantasmen, die er in seiner kleinen mecklenburgischen Kleinstadt ausgelebt hat, auf Friedhöfen vor Kirchhöfen, ist später nachträglich durch sein archäologisches Ausgrabungsprojekt quasi individual, psychologisch, anamnetisch durchgearbeitet worden. Gilt dasselbe auch auf der Ebene sozusagen der kollektiven Erinnerung oder Verdrängung derselben Europas. Gegen diesen psychoanalytischen Ansatz stelle ich gerne den medienarchäologischen Blick, die Clusteranalysis, als schon erwähntes mathematisch-archäologisches Modell, das sich also von diesen Zwangsneurosen zunächst einmal völlig zu befreien scheint. Denn die archäologisch-digitale Analyse von elektronisch gesicherten, gewonnenen und prospektierten Daten beschäftigt sich mit nichts anderem als mit Aussagen im Foucault'schen Sinne, mit einem Feld von Objekten. Und diese Herangehensweise mit dem Begriff des archäologischen Felds, sagt es eigentlich schon, unterscheidet sich von dem narrativ erzählenden Modell, mit dem Geisteswissenschaften an dasselbe Thema Archäologie und Troja speziell herangehen. Also während, um es noch zuzuspitzen, während alle in irgendeiner Form historisch vorgehenden Wissenschaften Daten immer im Hinblick auf einen Referenten, referenziell auf eine bestimmte Bedeutung hinlesen, könnte es eine archäologische und gleichzeitig wissensarchäologische Tugend sein, relational zu denken. Also nur auf die Relation zwischen Daten zu schauen und nicht auf das, was hinter den Daten an verlorenen Ursprüngen vielleicht zu rekonstruieren ist. In dem Sinne hat Theodor Mommsen in seiner Antrittsrede als hauptamtliches Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften 1858 mal als die Aufgabe des Historikers bezeichnet, die Archive der Vergangenheit zu ordnen. Das ist ihre primäre Aufgabe. Nicht diese Vergangenheit zu interpretieren, sondern diese Ordnung in Archive zu bringen. Insofern ist der Obertitel des Forschungsprojekts hier, die Archive der Vergangenheit, auch glücklich gewählt. Denn das tun ja Archäologen auch. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Die Archivare als Beruf, als diejenigen, die das Gedächtnismedium Archiv betreiben, die haben es immer damit zu tun, dass sie einen Ordnungszustand, der ihnen überliefert wird, in eine andere Ordnung bringen. Archäologen finden natürlich nicht einen geordneten Zustand. Die Daten, mit denen die auf sie einströmen, sind in einem unordentlichen Zustand. Dies aber, ich habe es am Anfang erwähnt, birgt das höchste Maß an Chance für Information, weil im Sinne der Informationstheorie ist nur das Unvorhergesehene, das Ungeordnete birgt die Chance, ungeahnte Information zu erhalten. Also in der Hinsicht sind die Archäologen gegenüber den Archivaren informativer. Bleibt am Ende die Frage des Interfacing, Interfacing Troja, wie sieht das denn aus? Denn wir sind ja nicht mit dem Raum der trojanischen Funde konfrontiert, einerseits und den historischen Geschichten über Troja andererseits, sondern wir haben es meist mit dem Interface, mit der Schnittstelle zu tun. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Dias aus einem Video, das Manfred Kaufmann zusammen mit dem Göttinger Institut für den wissenschaftlichen Film erstellt hat. Wir sehen auf der einen Seite die Aufnahmen von den Mauerresten Trojas und was wird dann eingeblendet? Das. Also abgesehen davon, dass mein Monitor dieses schöne Zeichen Mute stumm einblendet, da bin ich sehr dankbar dem Apparat, dass er von sich aus sagt, diese Steine reden auch nicht. Wir sehen aber eine ganz charakteristische Operation. Hier wird mit eingeblendet, elektronisch eingeblendet, Pfeil auf etwas gezeigt, was scheinbar zu sehen ist, was aber, wenn man anders gucken würde, auch nicht zu sehen ist. Denn was sehen wir da? Ich zeige Ihnen noch ein zweites Beispiel dafür. Machen Sie sich selbst ein Bild davon. Sie sehen die Mauerreste Trojas und dann wird digital eingeblendet diese Suggestion, dass es sich hier tatsächlich um Befestigungsreste handelt, um Mauern, mit denen Kaufmann beweisen will, wir haben hier tatsächlich eine Unterstadt Trojas, die selbst nochmal ummauert war. Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie plausibel eigentlich diese Anordnung von Steinen gegenüber der Behauptung ist, dass es sich hier um eine Mauer handelt. Hier ist sozusagen die videografische Einblendung, die Suggestion einer Hypothese für etwas, was, wenn wir anders auf dieselben Bilder sehen, überhaupt nicht damit gewesen ist. Das erinnert auch an das stratigraphische Modell im Umgang mit Daten, was ja ein genuin archäologisches Modell ist, nämlich die Befunde, die ja eigentlich alle gleichzeitig im Raum liegen. Der Hügel Trojas, den wir immer behandeln, als wenn es eine zeitliche Schichtung wäre, die liegen ja alle koexistent im Raum. Die unterscheiden sich räumlich voneinander, aber nicht zeitlich. Was unser Modell ständig macht, ist diese räumliche Anordnung von Daten in eine zeitliche zu verwandeln und dadurch Ordnung in sie hineinzubringen. Die klassische historische Operation, Linearisierung zu einer Zeit, obwohl wir es mit räumlichen Aggregationen zu tun haben. Es wäre wieder eine hohe Forderung, aber auch eine hohe Tugend der Archäologen, Daten in ihrer räumlichen Anordnung als synchron, in ihrer radikalen Gegenwärtigkeit anzuerkennen und sie nicht gleich zu verwandeln in zeitlich serielle Sequenzen, die nämlich dann imaginär sind. Und hier liegt auch die medienarchäologische Askese. Ich habe vorher von der archäologischen Askese als Chance in der Informationsgesellschaft gesprochen. Ich würde sie zur medienarchäologischen Askese noch eskalieren lassen. Denn der kategorische Imperativ von VR-Einsatz, also von Einsatz von Virtual Reality in der Präsentation archäologischer Befunde, die uns ja auch immer mehr Ausstellungen auch entgegenkommt, bei der Ausstellung Otto der Große in Magdeburg war das ebenso wie bei der Karls-Ausstellung in Paderborn und eben auch in der Troja-Ausstellung. Kaum eine Ausstellung mit über Geschichte oder Archäologie kann darauf verzichten, eine VR-Installation anzubieten. Auch hier besteht der Imperativ eigentlich darin, mit der archäologischen Computervisualistik auf die fotorealistische Ästhetik zu verzichten, der können die meisten VR-Designer bis jetzt nicht widerstehen. Es werden doch immer noch irgendwie so animierte und belebte Szenarien erschaffen. Dem zu widerstehen und ich zeige Ihnen mal hier ein Beispiel dafür. Das passiert nämlich auch den VR-Designern von Troja VR noch. Ich habe hier einfach so einen Screenshot oder eine Mitteilung, die Sie im Internet auch abrufen können. Wir sehen hier so einen, wir können hier virtuell durch Troja laufen, aber wir sehen da so Figuren, schemenhafte Figuren und ein Pferd. Also Sie können nicht darauf verzichten, noch Dinge hineinzusetzen, die archäologisch nicht gesichert sind. Selbst die Pferdeknochen sind heiß debattiert, weil es um die Frage des Streitwagens, ja oder nein, in Troja 6 geht. Der Imperativ würde also lauten, der medienarchäologische die Daten Kargheit zu visualisieren. Und diese Zeitmaschine, als die Troja VR angeboten wird, wir sehen hier nochmal aus dem Interface eine Einblendung. Sie können, wir sind immer noch seitenverkehrt, aber Sie können quasi Troja 1 bis 9 wahlweise anklicken. Sie können also quasi auf einer zeitlichen Ebene dann in einen virtuellen Gang durch Troja einsteigen. Das weist auf, der einen Seite auch etwas hin, was kein archäologisches Holzmodell zu leisten vermag. Das Holzmodell existiert nur in dieser einen Form und ist dann nicht umrechenbar. Die digitale Archäologie, die virtuelle Archäologie, ist in der Lage, aus allen möglichen Blickpunkten heraus inzwischen in Echtzeit komplizierte Rekonstruktionsmodelle umzurechnen und nicht nur umzurechnen, sondern auch die dahinterliegende fragmentartige Datenbasis für die Rekonstruktion mit auszustellen. Also nicht mehr Bilder der Vergangenheit zu zeigen, wie sie wahrscheinlich gewesen ist, das Holzmodell zeigt es so, sondern Imaging zu betreiben, bildgebend zu operieren und zu zeigen, dass hier Bilder aus Daten generiert werden und nicht Bilder rekonstruiert werden. Wir befinden uns ja hier in einem Raum, der eher der Medizin zugehörig war. Die Medizin ist es ja, die genau diese Technologie weiterentwickelt hat, wodurch Computertomographie Daten gewonnen werden über unseren Körper, die dann zu Bildern verwandelt werden, die aber nicht abfotografiert sind, sondern als Bilder zusammengesetzt werden. Das sind die Imaging Sciences, die bildgebenden Verfahren. Im Umgang, im medienkulturellen Umgang mit diesen Bildern lernen wir, dass diesen rekonstruktiven Bildern keine dahinterliegende Realität entspricht, sondern wir sind uns darüber bewusst, dass Bilder nur eine Form der Organisation, der Abkürzung komplexer Datenmengen sind, weil unser menschlicher Blick diese komplexe Datenmenge nur als Bild verkürzt überhaupt einsehen kann. Darin liegt auch die Chance der virtuellen Archäologie, die Datenkargheit nicht durch die Bilder zum Verschwinden zu bringen, sondern als Option, die Bilder auf ihre Daten zurückführen zu können. Immerhin hat ja Novalis vor 200 Jahren mal in aller Deutlichkeit formuliert, Zitat, man irrt sehr, wenn man glaubt, dass es Antiken gibt. Erst jetzt fängt die Antike an zu entstehen. Sie wird unter den Augen und der Seele des Künstlers. An der Stelle würde ich gern das Wort Informatiker einsetzen. Weiter Novalis, die Reste des Altertums sind nur die spezifischen Reize zur Bildung der Antike. Das ist diese Bildgebung, die heute auf der technischen Ebene, also das, was für Novalis noch ein romantisches Geistmodell war, wird heute auf der Ebene der programmierbaren Rechner, des rechnenden Raums, realisierbar. Und hier wird der Computer selbst zum Medienarchäologen. Medienarchäologie meint nicht nur eine bestimmte wissenschaftliche Methode. Medienarchäologie meint auch sehr konkret, dass es inzwischen Apparaturen gibt, die selbst archäologische Einblicke eröffnen. Und es ist ein Glücksfall, dass der Mann, der bei Art&Com, also der Berliner Firma, die für die VR-Installation in der Troja-Ausstellung zuständig war, nämlich Steffen Kirchner, eine Doppeleigenschaft hat. Er ist nämlich einerseits Informatiker und andererseits Sudan-Archäologe hat also den archäologischen Blick im Sinne der Disziplin trainiert und kennt auf der anderen Seite die Ästhetik der Informatik. Und ihm ist es wesentlich mitzuverdanken, dass er sagt, Troja VR als ist nicht nur ein Medium, mit dem wir der Öffentlichkeit archäologische Funde nahebringen können. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, das geben wir den Archäologen selbst zurück. Er sagt, wir haben das gelernt, als wir versucht haben, die Fensterrahmen, Türrahmen in diesen virtuellen Troja-Häusern zu rekonstruieren. Immer wieder mussten wir die Archäologen zurückfragen, weil wir gesehen haben, das und das passt nicht. Dann haben die Archäologen gesehen, an der Rekonstruktion, unsere Daten passen auch nicht. Sodass ein ständiger Dialog zwischen Archäologie und den Mediendesignern herrschte. Und Ziel ist es, Troja VR den Archäologen, den Ausgräbern vor Ort in die Hand zu geben. Dass sie ständig ihre Daten einerseits dreidimensional sich vorzustellen lernen. Bis jetzt haben die Archäologen stark zweidimensional gedacht, weil das Medium, auf dem man die Skizzen, die Funde, die Grundrisse gezeichnet hat. Und in den meisten archäologischen Ausgrabungsdokumentationen finden Sie lauter Grundrisse, das ist zweidimensional. Im Medium, im dreidimensionalen Raum von VR lernen auch die Archäologen plötzlich dreidimensional ihre Daten zu denken und haben die Möglichkeit, sie als Hypothese ständig zu korrigieren, online sogar abzugleichen mit anderen Datenbanken, sodass also Troja VR selbst am Ort der Ausgrabung zum Einsatz kommen soll. Das ist auch die Hinterlassenschaft von Troja VR jenseits der inzwischen ja schon beschlossenen Ausstellung. Sodass dieser Satz, der sich in einer Zeitung über den Raum Troja VR in der Bonner Troja-Ausstellung fand, auferstanden am Computer, tatsächlich gilt. So könnten digitale Fantasien von Troja aussehen und gleichzeitig als archäologisch, medienanalytisches Tool selbst im harten wissenschaftlichen Sinne gelten. Sodass die Verknüpfung von Wissen und Sehen, und unser Wort Wissen ist ja etymologisch vom lateinischen Visum, dem Gesehen, dem, was wir gesehen haben, direkt abgeleitet, findet plötzlich im strengen Sinne eine Assoziation. Es geht also nicht mehr nur noch primär um die 3D-Visualisierung, sondern um die Eintrainierung des dreidimensionalen Denkens in der Archäologie, eines Denkens auch, dass in dem Moment, wo die Daten nicht mehr nur in schriftlicher Form veröffentlicht werden, sich sofort in Linearität, zeitliche Linearität verwandelt, sondern als ein ständig im Prozess sich befindlicher, offener Datenmodellierungsprozess begreift. Und sozusagen die Zukunft dieser Integration neuer Grabungsbefunde in das VR-Modell ist damit ja völlig offen, sodass ich allmählich auch zum Schluss kommen kann mit dem Hinweis noch auf zwei Dinge. Bei der Einleitung der Troja, des Kriegs um Troja, wie die Gazetten das ja genannt haben, bei der Troja-Konferenz im Februar hat der Rektor der Universität Tübingen ein paar schöne Worte gefunden. Er ist nämlich nicht Archäologe, auch nicht Geisteswissenschaftler, sondern Statistiker. Und er hat in der Sprache der Statistik gesagt, wir haben es bei der Debatte um Troja mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, nicht mit Wahrheit. Das ist etwas, was die Modellbauer von Troja VR realisieren werden, weil sie werden in Troja VR eine Wahrscheinlichkeitsfunktion einbauen, die Prozentwerte von 0 bis 100 vergibt. Sie können also selbst auf dieser Skala bestimmen, wie plausibel sind diese rekonstruktiven Modellangebote. Sie können die selbst sozusagen wieder verwandeln in die karge Datenbasis, aus der sie errechnet wird. Das ist diese eine auf mathematische Clusterhäufungen schauende Archäologie, die in dem Moment, wo sie mit dem rechnenden Raum des Computers gekoppelt ist, ein ernsthaftes methodisches Angebot für die Archäologie selbst wird und übertragbar ist auf andere Bereiche in der Informationsgesellschaft. Das andere ist, dass diese VR-Leute bitte durchhalten sollen, es geht um die Visualisierung von Unsicherheit. Wenn wir Bilder zeigen, solche rekonstruktiven Modelle, müssen wir an ihnen zeigen, wie unsicher die Rekonstruktionen sind. Es gibt einige ästhetische Versuche, das durch verschwommene Linien anzudeuten. Ästhetisch sind da bestimmt verschiedene Modelle denkbar, wie man aber immer zeigt, dass die Bilder fallen nicht zuschnappen darf. Wir sind trainiert kulturell, dass wir Bildern aufgrund 150 Jahre Fotografie einen hohen Glaubwürdigkeitsstatus geben. Da in dem Moment sofort zu untergraben, indem wir Unsicherheit visuell ausstellen. Das wäre sozusagen eine Forderung an dieses Troja VR, eine Art Fuzzy Archaeologic, auf die sich auch Troja VR wahrscheinlich einlassen wird. Das andere ist eben der Kampf, in dem diese archäologische Computervisualistik verstrickt ist, nämlich gegen die Übermacht von VR-Bildern, die uns im Restmedienbereich entgegenkommt. Wir alle etwa kennen Fernsehsendungen wie Die Erben der Saurier, diese bekannte BBC-Serie, wo wir ja dann so etwas sehen, den galoppierenden ich zeige Ihnen ganz schnell mal einen Versuch noch zur Visualisierung von Unsicherheit. Ästhetisch vielleicht nicht perfekt gelöst, es zeigt aber eins. Es zeigt aber eins, je näher wir diese Bilder anschauen, desto mehr lösen sie sich in Pixel auf und sagen durch ihre mediale Struktur, dass sie keine Abbilder der Vergangenheit sind, sondern dass sie mathematisch, digital konstruierte Wesen sind. Ich zeige Ihnen aber ganz schnell noch dieses Bild hier als ein Beispiel dafür, wie man einerseits virtuell auf Troja losfliegen kann, quasi vom Satellitenbild aus immer näher an Troja ankommt, das ist das untere Bild, aber darüber sofort einblenden kann in die tatsächlich vorliegende Datenlage, sodass jeder Betrachter sofort diese Kluft sieht zwischen dem Angebot eines historischen Modells und der archäologischen Evidenz. Aber ich wollte hier auf dieses prähistorische Schwein zu sprechen kommen, das Entelodon, also ein urzeitlicher Vorfahre der modernen Schweine, allerdings mit einer größeren Dimension. Die galoppierten in dieser BBC-Sendung da über den Bildschirm und suggerieren natürlich, dass aus den wenigen skeletthaften Funden, wie wir sie ja in schönen historischen, naturhistorischen Museen etwa auch in Berlin hier ganz in der Nähe sehen können, daraus wird dann plötzlich eine Animation wieder rekonstruiert und halluziniert, die eben nicht transparent werden lässt, auf welch wackeligen Füßen solche Rekonstruktionen beruhen. Ein Konkurrenzprojekt zu der Troja-Ausgrabung, nämlich die Ausgrabung der ältesten wirklichen Stadt im engeren Sinne, nämlich die Ausgrabung von Çatalhöyük in Anatolien, die ja von den englischen Archäologen aus Cambridge geleistet wird und an der auch das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe beteiligt ist, ein sehr interessantes Doppelprojekt, hat auch versucht, diese kargen Funde, die man da gefunden hat, zu visualisieren. Sie sehen jetzt hier einmal eine solche, das ist auch ein schlechter Screenshot aus einem Video, aber so ungefähr wird einem dann gezeigt, wie ein ehemaliger Raum, auch mit der Wandbemalung in Çatalhöyük einmal ausgesehen haben könnte. Der Clou an diesem Projekt ist ja, dass dieselbe digitale Kamera, die die Grabung dokumentiert, die Daten zur Verfügung stellt für die Rekonstruktion. Das sind nicht mehr zwei getrennte Prozesse, sondern die sind ineinander überführbar. Aber jetzt ist nicht mehr klar, wie hoch ist denn der Anteil von Fiktion? Das ist die Behauptung einer archäologischen Rekonstruktion. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein zweites Bild, was Ihnen vielleicht ganz ähnlich vorkommen mag. Das ist aber keine archäologische Rekonstruktion, sondern das Bild, das die hier anwesende Medienkünstlerin Ute Kollmann in ihrer übrigens auch noch laufenden Ausstellung in Berlin unter dem Titel Auf alten Spuren zeigt. Ute Kollmann ist selbst von der Ausbildung her Prähistorikerin, inzwischen als Medienkünstlerin tätig. Und sie sagt im Begleittext zu ihrer Ausstellung, dass im Moment der wissenschaftlichen Forschung schon VR stattfindet. Ich zitiere mal, vergleichende Wissenschaften der frühesten Geschichte der Menschheit, wie Archäologie, Anthropologie, Ur- und Frühgeschichte, sind als anerkannte Perfektionierer von Geschichte eigentlich Erschaffer von virtuellen Räumen. Da haben wir es also, dass der Begriff von VR auch nicht zu reduzieren ist auf die reinen technologischen Verfahren, sondern dass die als Phantasma schon bei den ältesten geschichtswissenschaftlichen Operationen immer mit am Werk waren. Sodass das virtuelle Troja nicht nur die gleichnamige Computersimulation der antiken Schichten Trojas meint, sondern auch die historische Imagination. Prähistoriker arbeiten da anders, sagt Kaufmann, so lautet seine Botschaft. Ich frage tatsächlich und setze ein Fragezeichen dahinter und bedanke mich für Ihr konzentriertes Zuhören.